hier sein darf und eingeladen worden bin, hier zu predigen. Ich bin schon ein bisschen aus der Routine heraus. Ich weiß schon bald nicht mehr, wie das Predigen geht. Muss mich da wieder mal ein bisschen einstimmen und hineintragen. Und ich möchte euch auch gratulieren, dass ihr als Subregion Berner Oberland es gewagt habt, diesen Gottesdienst durchzuführen, trotz allen Widrigkeiten, denen wir in den letzten Monaten begegnet sind. Es sind wichtigere Gottesdienste, als man sich ausmalen kann, wenn man sich eben auch in diesem etwas größeren Rahmen trifft und die Mühe auf sich nimmt, auch solche Gottesdienste zu organisieren und solche Treffen zu gestalten. Ich möchte auch den Gemeinden danken. Ich habe diese ganze Covid-Zeit so ein bisschen aus Distanz zugeschaut, was die Gemeinden alles tun. Und ich möchte euch als Gemeinden und vor allem auch euch als Gemeindeleiter und Gemeindeverantwortliche ganz herzlich danken für den gewaltigen Einsatz, den ihr geleistet habt in dieser Zeit, um am Drücker zu bleiben, um mit diesen widrigen Umständen zurechtzukommen, um den Auftrag, den die Gemeinde hat, trotz allem weiterzuführen, um neue Wege zu finden, um mutig zu sein, andere Wege auszuprobieren, um dem Auftrag treu zu bleiben, das Evangelium weiter zu verkünden. Ihr kriegt sicher alle auch Post zu Hause, obwohl die Post in papierener Form so ein bisschen abnimmt. Und ich kriege auch ganz verschiedene sogenannte Newsletters, nicht wahr? Heute ist ja alles Englisch. Und kürzlich habe ich einen Newsletter bekommen von unserer Krankenkasse. Und normalerweise interessiert mich das nicht so im Detail und ich habe das ein bisschen durchgeblättert. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich auf einer der hinteren Seiten auf einen Artikel stieß mit dem Thema Hoffnung kann man lernen. Und das war noch bevor ich diese Einladung bekam, hier über Hoffnung zu sprechen. Und da stand ein Interview mit einem Ökonom und Hoffnungsforscher. Und euch interessiert sicher schnell sein Fazit, so als Einstieg in das, was wir heute anschauen wollen. Er hat gesagt, die Menschen hoffen heutzutage viel mehr als in den vergangenen Jahren. Und als an erster Stelle der Hoffnung des heutigen Menschen steht die gute Gesundheit. An zweiter Stelle steht eine glückliche Ehe, Familie oder Partnerschaft. Und dann kommen die sozialen Beziehungen und erst nachher die persönliche Selbstbestimmung und eine sinnvolle Aufgabe. Er hat dann in diesem Interview auch noch ein paar Fragen beantwortet. Ja, was können wir denn tun, um diese Hoffnung in uns wachsen zu lassen? Und er hat ein paar interessante Dinge gesagt, zum Beispiel akzeptiere das, was du nicht verändern kannst, pack das Machbare an, lass dich nicht durcheinander bringen durch die Fake News, die da in der Welt herumgeistern, genieße die schönen Momente, lass dir selber helfen und hilf anderen. Und natürlich hat dieser Mann aus einer völlig geistlich losgelösten Perspektive versucht, den Lesern dieses Newsletters etwas über Hoffnung weiterzugeben. Ich bin so froh, dass wir über all diese Dinge hinaus eine gewaltige Quelle der Hoffnung haben. Und diese gewaltige Quelle der Hoffnung ist, wir werden es jetzt noch sehen, in der Person von Jesus Christus gegründet, aber auch im Wort Gottes. Und aus diesem Wort Gottes möchte ich gern Kolosser 1, 26 und 27 als Text für diese Predigt an diesem Regionaltreffen lesen. Hier sagt die Bibel, es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt könnte ich einfach Amen sagen und die Predigt schließen, nicht wahr? Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse aus dem Gefängnis in Rom, in dem er ja festgehalten war, als er sich gegen Ende seines Lebens auf den Kaiser berief, vor dem er sich verantworten wollte. Und er hatte eine gewisse Freiheit, er lebte in einer Wohnung, hatte eine gewisse Freiheit und durfte dort auch Gäste empfangen. Und viele Gemeindeleiter haben sich auf den beschwerlichen Weg nach Rom gemacht, ohne Flugzeuge und ohne Bus und Zug, um Paulus zu treffen und diesen gewaltigen Apostel um Rat zu fragen für gewisse Situationen in den Gemeinden. Und einer von ihnen, der ihn besucht hatte, war Epaphras, der von der Gemeinde von Kolosse kam. Und er hat Paulus darüber informiert, dass sie so ein bisschen lehrmäßige Schwierigkeiten hatten in der Gemeinde. Und zwar gab es Tendenzen, die Menschen vom Zentrum des Glaubens weglenkten. Und das Zentrum unseres Glaubens, und das ist ja das Faszinierende am Christsein, ist nicht eine Lehrmeinung, das Zentrum unseres Glaubens, ist nicht eine Organisation, das Zentrum unseres Glaubens, ist nicht irgendeine wichtige einflussreiche Person, das Zentrum unseres Glaubens ist die Person von Jesus Christus und damit ist auch die lebendige Hoffnung verbunden, die wir in unserem Leben tragen können. Das Neue Testament gibt uns zwei Gründe für diese lebendige Hoffnung. Der erste Grund ist der, dass Jesus Christus die Erfüllung des großen Versprechens ist, das Gott an die Menschheit gemacht hat, nämlich, dass der Erlöser kommt, die Erlösung vollbringt, den Vorhang zerreißt, wie wir heute Morgen schon gehört haben, und den Weg frei macht für Vergebung und für eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott. Und der zweite Grund ist der, und das haben wir in diesem Gottesdienst so schön gesehen, ich habe das so genossen, so geschätzt, auch erleben zu können, hier live und nicht einfach über einen Bildschirm, wie ich das in den vergangenen Monaten gemacht habe. Die zweite wichtige Tatsache dieser Hoffnung ist, dieser Jesus Christus ist nicht einfach weit weg. Er ist nicht einfach eine historische Person, die vor 2000 Jahren mal gelebt hat und an die wir mit klopfendem Herzen denken und sagen, schon dumm, dass ich heute lebe im 20. Jahrhundert, wie gerne hätte ich doch gelebt, als Jesus auf dieser Erde war und ich ihn hätte begleiten können. Nein, der zweite große Grund für unsere Hoffnung ist, dass dieser Jesus Christus durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in den Gläubigen wohnt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er wohnt und arbeitet und lebt in unserem Leben. Paulus hat es den Römern, bei denen er ja weilte dann, als dieser Epaphras kam, hat er vorausschauend geschrieben, dieser innewohnende Geist gibt uns Kraft. Und er gibt uns Kraft, auch schwierige Umstände in unserem Leben, die es gibt, wir leben nicht im Paradies, auch schwierige Umstände in diesem Leben zu meistern und in all diesem Druck und in diesen Schwierigkeiten die Hoffnung nicht aus den Augen zu verlieren. Und dieser Paulus war ein leidenschaftlich hoffender Mensch. Er kannte Trübsal, er kannte Nöte. Er hat ein ganzes Kapitel geschrieben im Korintherbrief, nicht um sich irgendwie groß zu machen, sondern weil die Korinther gesagt haben, ja, aber Paulus, wer bist denn du eigentlich? Weißt du, es gibt viel größere Menschen als du, die viel mehr für Jesus getan haben. Da hat er nur einfach mal so kurz gesagt, ich möchte euch einfach erinnern an das, was ich um Jesu Willen durchgemacht habe. Du musst dieses 1. Korinther 10 mal durchlesen, was dieser Mann ertragen hat, bis hin zu körperlichen Leiden, an Ablehnung, an Missverständnis, an Enttäuschung. Und er schreibt diesen Römern dann eben auch, durch Trübsal lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es zur Bewährung und durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Es ist eben in unserem christlichen Leben genau umgekehrt. Wenn wir Geduld brauchen, Enttäuschung, Verletzung, missverstanden sein, erleben, führt das nicht dazu, dass unsere Hoffnung abnimmt. Ganz im Gegenteil, diese Bedrängnisse, dieser Druck, diese Umstände stärken unsere Hoffnung, die in Jesus Christus begründet ist. Und es gibt noch einen anderen interessanten Zusammenhang. Im 1. Korinther 13, wenn ich das sage, macht es bei euch gar Klick, Klick, 1. Korinther 13, Liebe. Die Beschreibung der Liebe Gottes. Diese unglaublich tiefe Beschreibung dessen, was Gottes Liebe ist. Und interessanterweise findet hier die Hoffnung auch Platz. Denn es heißt am Schluss, nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte unter ihnen ist die Liebe. Aber immerhin, die Hoffnung hat es auch aufs Podest geschafft, nicht wahr? Zu den letzten drei, die da die Medaillen entgegennehmen können. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und diese Hoffnung, von der Paulus redet, sie stirbt nicht, denn die Liebe, die Gott gibt, stärkt die Hoffnung auch in ganz schwierigen Umständen. Gott ist nämlich auch da mit seiner Liebe. Dann, wenn wir durch die Umstände es fast nicht mehr sehen oder manchmal sogar fast nicht mehr ertragen können, an diesen liebenden Gott zu denken, ist er da mit seiner Liebe und er stärkt die Hoffnung. Nun, was ist Hoffnung eigentlich? Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, das noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich verheißen ist. Das Wort, das in der Sprache des Neuen Testaments gebraucht wird, drückt eine zuversichtliche, positive Erwartung in die Zukunft aus. Und zwar nicht einfach eine Luftblase oder irgendetwas, das man sich so aus dem Blauen heraus unrealistisch wünscht. Wir sind gerettet, das ist jetzt schon eine Tatsache, sagt die Bibel in Römer 8. Aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Nun ist es ja so, dass ein Teil dieser Hoffnung bereits erfüllt wurde. Jesus ist gekommen. Und ich möchte hier einen Werbespot für das Feiern christlicher Feste machen. Weihnachten ist für die christliche Gemeinde ein ganz wichtiges Fest, weil dieses Fest manifestiert, der Retter ist gekommen auf diese Welt. Er wurde geboren in diese Welt, in Form eines Menschen, von einer Jungfrau. Und er ist in diese Welt hineingekommen, in der wir auch leben. Und er hat seine Mission erfüllt. Und dann kommen wir zu Ostern. Lasst uns Ostern feiern. Er starb am Kreuz, aber er ist dort nicht geblieben, sondern er ist tatsächlich vom Grab auferstanden und er lebt. Und er ist in den Himmel gefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Das alles ist bereits geschehen und dann kommt Pfingsten. Und auch Pfingsten ist ein so wichtiges Fest. Jesus ist nicht einfach weit weg geblieben, wie ich vorher schon ausgeführt habe. Er kommt mit dem Heiligen Geist und wohnt im Menschen und füllt die Menschen aus mit seiner übernatürlichen Kraft. Nun ist das eine Basis. Diese Dinge sind ein Grund für die Hoffnung. Und ich habe so schön gefunden, Pascal, als du diesen Anker gezeigt hast, ich habe zu meiner Frau gesagt, kommt in meiner Predigt vor. Ich bin nämlich auch auf den Hebräerbrief gestoßen mit der Aussage dieses Ankers. Unsere Hoffnung ist in einem sicheren Grund verankert. Die Hoffnung ist nicht einfach eine Luftblase. Ich habe einen Freund, der hat ein Schiff, das wiegt etwa 4,5 Tonnen. Und hat so ein Ankerchen vorne von etwa 7,5 Kilo. Und dann schmeißt er das Ankerchen raus und dann krabst sich diese 7,5 Kilo fest. Und vorausgesetzt, das Seil ist stark genug, kann dieser Anker diese Tonnen einfach halten. Und genau das ist das Bild, das der Hebräerbrief uns bringt, in dem, was du am Anfang gesagt hast. Diese Hoffnung, die wir haben, hängt nicht in der Luft, sie ist verankert im tiefsten Innersten des Heiligtums, bei Gott selbst, auf dem Grund, der ewig besteht, welcher heißt Jesus Christus. Wenn ich schon einen Werbespot gemacht habe für die christlichen Feste, möchte ich auch noch gerne einen machen für christliche Lieder. Es gibt Lieder, die gehen uns nach, nicht wahr? Die kommen uns immer wieder in den Sinn. Und ich habe so ein Hoffnungslied, das kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an Hoffnung denke. Und ich bin so dankbar dafür. Ich habe das an der Bibelschule gelernt in England. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, dieses Lied. My hope is built on nothing less but Jesus' blood and righteousness. Meine Hoffnung ruht in nichts anderem als in der Erlösungstat von Jesus Christus. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Ich wage es nicht, noch der süßesten Verheißung oder dem süßesten Versprechen zu vertrauen. Ich vertraue oder ich lehne mich an Jesus Christus. Und dann kommt der Chorus, der On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Oh, das kommt mir immer wieder in den Sinn. Auf Jesus Christus, diesem soliden Grund stehe ich. Jeder andere Grund ist sinkender Sand. Nun, Freunde, wir Menschen sind unterschiedlich. Und wenn wir so in eine Gemeinschaft schauen, wie eine Gemeinde oder in einen Familienverbund oder vielleicht auch in eine Firma, dann sehen wir, dass es verschieden geartete Menschen gibt. Es gibt die Optimisten, oder sind die, die immer alles so, wie sagt man, rosarot sehen, durch die sogenannte rosarote Brille. Aber es sind so wertvolle Menschen, die sagen dann, ja, es wird schon gut kommen. Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, weißt du. Und das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Hab einfach Geduld. Geduld bewirkt Hoffnung. Wir sind in Gottes Hand. Er wird es wohl machen. Was machst du dir für Sorgen? Das sind die Optimisten. Menschen sind manchmal von Natur aus einfach optimistisch. Andere sind von Natur aus eher Pessimisten. Für sie ist Hoffnung so etwas, dass sie manchmal denken, das vertröstet nur. Ja, wer weiß, ob das stimmt, das kann mir etwas vorgaukeln. Schau doch mal in diese Welt, das ist doch eine Sauerei, was da alles geschieht. Und ja, was sagt man so schön im Volksmund? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber eben, sie stirbt dann doch. Und dann gibt es noch die Panikmacher und von denen haben wir in den letzten 10 Jahren sehr viel gehört. Ich möchte jetzt nicht politisch werden. Die Weltuntergangspropheten. Meine Frau hat vorgestern wieder mal gesagt, du, eigentlich haben wir, haben wir schon wahnsinnig viel überlebt, oder? Also da, als wir noch jung waren, haben sie uns gesagt, es gäbe kein Erdöl mehr im Jahr 2000. Und dann haben sie uns gesagt, dass alle Bäume sterben und die Bergdörfer begraben von den Lawinen. Und dann haben sie gesagt, wir werden verbrennen, weil das Ozonloch da ist. Und ihr habt all diese Weltuntergangsstimmungen gehört, bis zu den neuesten, die es gibt. Und es gibt die Schwarzmaler. Die sagen sich, Gott, wo bist du eigentlich? Die Schwarzmaler, wenn die in schwierigen Situationen des Lebens sind, verlieren ganz schnell die Hoffnung und ihr schwarzer Pessimismus wird dann verstärkt und sagen, ja, Gott, bist du überhaupt noch da? Ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt noch mit dir leben will. Freunde, ohne jemanden zu überfordern. Wir können nichts dafür, wenn wir eben gewisse Prägungen oder auch gewisse Charaktereigenschaften haben. Aber egal, ob du nun eher ein pessimistischer Mensch bist, egal, ob du vielleicht zum Schwarzmalen neigst oder ob du ein totaler Optimist bist, ich möchte dir heute Morgen zurufen, sei ein Hoffnungsträger. Christen haben eigentlich keinen Grund, pessimistisch in diese Welt zu sehen. Und ich sage das als einer, der von seiner Prägung her auch eher pessimistisch geprägt worden ist. Und ich möchte nicht aufhören, an der Hoffnung zu arbeiten und die Wahrheit Gottes als eine ewige, verankerte Hoffnung zu sehen und zu leben. Es gibt im Alten Testament ganz interessante Figuren. Und ich möchte noch auf eine Person zu reden kommen, die uns zeigt, wie Gottes Hoffnung zurückgekommen ist in sein Leben. Es ist ein Mann namens Elia, der wunderbare Dinge mit Gott erlebt hat. Also ein Kind hat er von den Toten auferweckt, er wurde während einer Hungersnot über Krähen versorgt mit Nahrungsmitteln. Er hat Gott auf übernatürliche Art und Weise erfahren und trotzdem stürzt dieser Elia in eine hoffnungslose Krise ab. Er hat erlebt einen gewaltigen Sieg, als Gott auf dem Berg Karmel mit Feuer vom Himmel antwortet und das Opfer verzehrt, währenddem die Baalspriester über Stunden versucht haben, ihren Gott dazu zu bewegen, das Feuer vom Himmel zu senden. Und wenige Stunden später, gut, es war keine Bagatelle, er kriegt eine Todesdrohung, und zwar nicht einfach von irgendeinem machtlosen Mitmenschen, sondern von der Königin. Und Elia flieht. Und in dieser Flucht geht Gott mit Elia wunderbar um. Und falls du die Hoffnung verloren hast oder die Hoffnung abgeklungen ist oder Hoffnung irgendwo verstaubt worden ist, möchte ich dir zeigen, wie Gott Elia zurückgebracht hat. Mit drei Haltegriffen. Der erste Haltegriff ist Treue. Weißt du, wenn du das liest von Elia, der hatte die Nase voll. Der hatte wirklich die Nase voll. Er sagt, komm mir nicht mehr mit all dem Zeug. Der ging in die Einsamkeit, der legte sich unter einen Ginsterbusch und hat gesagt, Herr, das war's, ich habe die Nase voll, ich möchte sterben, ich möchte nichts mehr hören und nichts mehr tun und mich an nichts mehr erinnern. Ende der Durchsage. Dann meldet sich Gott. Und zwar kommt er nicht mit der Donnerstimme und sagt, Elia, was fällt dir eigentlich ein und denk einmal und so. Nein, nein, nein. Elia ist da, er hat nichts zu essen, er hat nichts zu trinken. Und Gott schickt mal einen Engel und sag mal, erstmal ein bisschen Güte, weißt du? Erstmal, ich habe meine Treue nicht gekündigt. Und Elia realisiert gar nicht, dass das eine übernatürliche Versorgung ist. Er, ja, okay. Und isst und trinkt. Gott sagt noch nichts. Er lässt ihn weglaufen. Elia geht weiter und versteckt sich in einer Höhle. Und jetzt, nachdem Elia schon etwas gegessen hat und vielleicht beim Weiterwandern gedacht hat, wieso habe ich da überhaupt Nahrungsmittel bekommen? Und ja, der Engel und so. Und da geht er in eine Höhle. Und dann kommt die Stimme Gottes. Sie kommt wieder, diese feine Stimme zu unserem inwendigen Menschen, kommt zu Elia. Und Gott sagt, was machst du hier, Elia? Schöne Frage, oder? Was machst du hier, Elia? Und jetzt bricht es aus Elia raus. Und er sagt, Herr, er merkt, es ist Gott, Herr, ich habe leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, gekämpft. Und nun, was habe ich davon? Sie wollen mich umbringen. Und Gott sagt zu ihm, komm mal aus deiner Höhle raus. Ich möchte mit dir sprechen. Und siehst du, das ist der erste Haltegriff. Wenn unsere Hoffnung wackelt oder verloren gegangen ist, ist Gottes Treue. Gott hört nicht auf, zu dir zu sprechen. Auch wenn du den Laden runtermachst und sagst, jetzt mag ich nicht mehr. Also das ist nun wirklich zu viel. Gott ist da mit seiner Treue. 1. Korinther 10, 13. Lange, als die Leute mich fragten, hast du einen Lieblingsbibelvers, habe ich gesagt, ja. 1. Korinther 10, 13. Gott aber ist treu und er wird es nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht, sondern er sorgt auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Gott ist treu. Ich muss pressieren. Der zweite Haltegriff, Gott hat einen Plan, jetzt müssen wir ganz kurz etwas verstehen. Die Könige jener Zeit in der Antike, die glaubten, dass sie in dieser Machtposition waren, weil irgendein Gott sie begünstigt hatte und sie diesem Gott nun auch dienen mussten und ihn besänftigen mussten und dass es dieser Gott war, der ihnen die Siege und die Macht gab. Aber das war alles sehr punktuell und konnte sich sehr schnell verändern. Im Alten Testament aber offenbart Gott dem Volk Israel einen langfristigen Plan. Er zeigt, wie er die Heilsgeschichte entwickeln will. Ich will euch jetzt nicht langweilen damit. Ihr müsst mal wieder die ersten 5 Bücher Mose lesen. Und dann merkt ihr, Gott hat einen gewaltigen Plan. Und wir müssen davon ausgehen, dass Elia diesen Plan aus den Augen verloren hat. Er sah sich nicht mehr als ein Teil der Geschichte, die Gott mit den Menschen auf dieser Welt schreibt. Und Freunde, er schreibt auch heute noch Geschichte. Er schreibt mit der Gemeinde Geschichte, er schreibt mit deinem Leben Geschichte. Du bist Teil eines Planes von Gott. Du bist nicht ein Zufallsprodukt, das mal auf diese Welt gekommen ist und sich jetzt irgendwo orientierungslos zurechtfinden muss. Gott hat dich dahingestellt. Du lebst hier, privilegiert in diesem wunderbaren Land, in dieser wunderbaren Gegend des Berner Oberlands, habe ich wieder gedacht, als wir da rauffuhren. Wunderschön. Aber du bist nicht einfach hier nur, um alles zu genießen und zu sagen, na, hab Glück gehabt, sondern Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan mit der Gemeinde, er hat einen Plan mit deinem Leben. Und bei Elia hat er diesen Plan auch nicht aufgegeben. Er holt ihn aus der Höhle und sagt, hör mal, ich muss mit dir sprechen. Hast du vergessen, dass ich einen großen Plan habe, einen weitläufigen Plan habe. Und du bist ein kleiner Teil eines riesigen Planes Gottes auf dieser Welt. Vergiss das nicht. Das ist der zweite Handgriff. Nur noch schnell hier etwas. Es ist wichtig, dass wir die Bibel auch in der Gesamtsicht kennen und nicht nur einzelne Verse. Dann sehen wir diesen Plan Gottes. Aber darüber können wir jetzt nicht weiterreden. Das ist der zweite Haltegriff. Gott hat einen Plan mit dir, mit der Gemeinde. Und der dritte Haltegriff, Gott ist nie verlegen. Gott ist nie verlegen. Weißt du, Elia sagte, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Alle haben aufgegeben. Ich habe gekämpft, ich habe mein Leben riskiert. Und Gott sagt, nein, Elia. Und weißt du, selbst wenn es so wäre. Mein lieber Elia, ich kann auch ohne dich Geschichte machen. Ich will zwar mit dir, aber ich könnte auch ohne. Und wie hat mal jemand gesagt, zu den Menschen, die immer denken, sie seien unersetzbar, der Friedhof ist voll von Personen, die sich als unersetzbar hielten. Und hier kommt die Demut, die uns Menschen zusteht. Bei allem, was wir können und allem, was wir haben und allem, was wir geleistet haben. Letztlich, Freunde, gehört Demut zu unserem Leben, dem wir sagen, es war die Gnade Gottes. Elia hat so getan, als ob er es gewesen wäre, der das Feuer entzündet hat auf dem Berg Karmel. Als ob seine Kraft das tote Kind auferweckt hätte. Als ob er der gewesen wäre, der Israel gerettet hat. Und Gott sagt, nein, Elia, sorry, ein bisschen Demut würde dir gut tun. Das sind unsere Haltegriffe. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Und liebe Freunde, ich werde älter. Meine Frau sagt immer, wenn ich sage, ich werde älter, ich habe mal wieder was Zusätzliches vergessen. Sagt sie immer, ja, zum Glück wirst du älter, es ist schön, du lebst noch. Aber vielleicht, wenn man älter wird, beurteilt man die Welt etwas pessimistischer, als wenn man jung ist. Aber ich möchte euch allen zurufen, bei allen Entwicklungen dieser Welt, bei allen endzeitlichen Horrorszenarien, die auf uns zukommen, Gott hat dich in deiner Hand, Gott hat die Geschichte dieser Welt in seiner Hand. Er wird uns Kraft geben, auch das Schwierigste zu überwinden. Er gibt uns Hoffnung in den dunkelsten Lebensabschnitten und er gibt uns eine ewige Hoffnung. Die geht über das Leben dieser Welt hinaus. Die Hoffnung des Christen ist nicht einfach nur auf ein Leben auf diese Welt beschränkt, sondern in die Ewigkeit, in das ewige Leben. Und so wissen Christen, dass sie Hoffende sein können. Und Gott will dich heute zurückholen. Befindest du dich in einem Bereich des Zweifelns? Hast du vergessen, dass Gott treu ist? Ist dir der Plan Gottes abhanden gekommen? Hast du Hoffnung überhaupt aus den Augen verloren? Gott ist da und er will dir auch an diesem Morgen mit seiner Hoffnung begegnen und dich stärken. Und so wie Elia aus der Höhle kam und dann drei ganz gewaltige Berufungen aussprach, und von Gott noch einmal gebraucht wurde, um die Weltgeschichte zu beeinflussen, so kann Gott dich aus dieser dunklen Höhle, in der du vielleicht steckst, vielleicht ist er auch nur hellgrau, vielleicht bist du auch nur hinter einer Ecke versteckt, ist ja egal. Er will dich rausholen, dich füllen mit dieser erneuten Hoffnung und dich stärken und dich gebrauchen. Können wir beten zusammen. Wir danken dir, Vater im Himmel, für die Kraft, die in deinem Wort ist und in deinem Geist. Und dass du auch heute Morgen mit deinem Geist die Kraft dieses Wortes in die Herzen von uns legen möchtest. Ich danke dir für diese wertvollen Menschen hier, für diese Frauen und Männer, für diese Jugendlichen, für die Berufung, die du auf ihr Leben gelegt hast. Und ich danke dir, dass du weißt, wo jeder Einzelne, jedes Einzelne steht. Und ich bitte dich, dass du mit deiner auferbauenden, stärkenden Kraft in ihr Leben hineinkommst, besonders bei den Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Vielleicht haben sie einen lieben Menschen in den Tod geben müssen und trauern. Vielleicht haben sie eine große Beziehungskrise. Vielleicht ein finanzielles Debakel. Vielleicht eine geschäftliche Krise. Ich danke dir, dass du mit deiner Hoffnung sie stärkst, in diesen schwierigen Umständen nicht aufzugeben, sondern wie es dein Wort sagt, aus dieser Bedrängnis herauszukommen, geduldig auszuharren und Hoffnung zu empfangen. Beschenk sie mit dieser Hoffnung. Und ich bete ganz besonders für Eltern, die für ihre Kinder beten, die Jesus Christus nicht kennen, dass sie mit dieser Hoffnung gefüllt werden und geduldig dran bleiben und deine Herrlichkeit sehen können.